Manchmal fehlt der Abstand und der Abstand, was von oben zu betrachten, von außen, ist ganz gut, um Dinge zu beurteilen. Wenn man im Auge des Orkans ist, fehlt einem vielleicht manchmal das Urteilsvermögen. Ein Mann, der von draußen guckt, genau gesagt von Berlin oder manchmal auch aus dem Oderbruch, ist Tom Strohschneider. Er verantwortet ein wunderbares Blatt, was Geld gedruckt hat, und zwar Oxy, das Oxy-Magazin, und schreibt auch fürs Neue Deutschland. Die Rede ist von Tom Strohschneider. Schönen guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Wenn man von draußen auf Thüringen schaut, das ist ja interessant, manchmal komme ich mir vor wie so ein Zoo, dass wir Tiere sind, und mittlerweile werden wir auch als Labor bezeichnet. In Thüringen soll was ausprobiert werden, und ist ja auch eigentlich schon mal was ausprobiert worden. Du hast auch geschrieben über das Labor Thüringen, über eine Minderheitsregierung, und sagst, erstmal muss man mit dem Begriff anfangen. Wir nennen es doch mal Kooperationsregierung. Mit den Begrifflichkeiten fängt es an, oder?
Es wäre zumindest, glaube ich, nicht ein Fehler, wenn man mal darüber nachdenkt, was eigentlich bestimmte Begriffe in dieser schwierigen, aufgehitzten und ja auch von vielen anderen Einflussfaktoren irgendwie beeindruckten Debatte ausmachen. Minderheitsregierung klingt tatsächlich wie eine Notlösung. Und nun kann man ja sagen, Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit bekommen nach den Landtagswahlen. Es muss irgendwie weitergehen. Andere Mehrheiten sind, wenn man jetzt mal völlig absurde oder gefährliche Konstruktionen ausschließt, ja nicht in Sicht. Und da ist natürlich die Idee einer Minderheitsregierung, die in der Bundesrepublik schon über 30 Mal amtiert hat, auf Landesebene und in verschiedenen Konstellationen, wo es aber eine große, große Angst vor gibt. Der Deutsche hat gern stabile Verhältnisse, er probiert nicht gern irgendwas Neues aus. Da ist auch sicherlich der alte Parteienstaat und sein, ja, doch auch so ein bisschen patriarchales Denken mit im Spiel. Es gab da mal große Parteien, die wollen sich natürlich auch nicht eingestehen, dass in einem grundlegenden Wandel des Parteiensystems sie auch jetzt gar nicht mehr alleine oder zu zweit mehrheitsfähig sind. Also wird Minderheitsregierung immer so ein bisschen als so eine Notstandslösung betrachtet. Ich glaube, dass das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern da gibt es auch eine ganz, ganz umfangreiche politikwissenschaftliche Literatur dazu. Ich glaube, dass Minderheitsregierungen nicht in etwa Notlösungen sind, sondern sie sind vielleicht sowas wie Gradmesser oder Indikatoren für einen großen Wandel. Und da gibt es wunderbare Studien dazu, die unter anderem darauf hinweisen, dass Minderheitsregierungen jetzt auch im europäischen Maßstab betrachtet, in anderen Ländern sind die ja völlig normal, auch auf nationaler Ebene, als Minderheitsregierung gewissermaßen sozusagen so eine Art Zeichen dafür sind, dass große Dinge in Bewegung geraten. Denn eine Minderheitsregierung wird man nicht sozusagen sich herbeiwünschen und anstreben. Natürlich wollen Parteien immer eine Mehrheit, möglichst alleine. Da ist dann die Spiel- und Tanzfreiheit besonders groß. Aber in ein immer komplexer werdenden Parteiensystem werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass möglicherweise nicht mal vier Parteienkonstellationen für eine Mehrheitsregierung reichen. Und Herr Moring träumt noch von einer mehr oder minder theoretischen Variante der von ihm sogenannten Minderheitsregierung der Mitte. Da gibt es ja nun schon Absagen. Was ich sagen will, ist, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es andere Verfahren, auch eine andere Kultur der Debatte, eine andere auch parlamentarische Idee gibt, die mit diesen neuen, sehr bunten, sehr auch komplexen Mehrheitsverhältnissen in Landtagen, aber auch im Bundestag fertig werden. Und da würde ich mir dann wünschen, dass man sozusagen vielleicht auch begrifflich einfach einen Schritt ins Offene, ins Positive, ins etwas Bessere macht. Und deswegen der Begriff Kooperationsregierung, der mir sinnvoller erscheint, weil eine Minderheitsregierung ja im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet ist, dass sie mit anderen kooperieren muss, dass es andere Formen der Aushandlung gibt, dass das Parlament gestärkt wird, dass man mehr über Inhalte redet, dass nicht irgendwelche Koalitionsverträge gelten, und sie gelten ja oft auch als Ausrede oder Projektionsfläche, wir haben doch da vereinbart und so weiter, sondern dass man eben für besondere Fragen, für besondere Probleme, für Dinge, die man ja auch nicht am Anfang einer Legislatur weiß, sondern die neu dazukommen, sich Partner sucht, auch schwierige Partner sucht. Es ist ja aus rot-rot-grüner Perspektive jetzt nun auch nicht gerade ein Wunschtraum, mit der Knapp-FDP und mit der Moring-CDU in Einzelfragen zu kooperieren. Aber wenn sich da vielleicht auch in Thüringen, und deswegen finde ich Labor, als Sie die Frage jetzt gerade gestellt haben, habe ich mir auch überlegt, ob Labor der richtige Begriff ist. Labor klingt auch so ein bisschen nach Versuchskaninchen, aber im positiven Sinne steht da der fortschrittliche, der auch kreative Wissenschaftler und die Wissenschaftlerin und probiere mal was Neues aus. Insofern, ich habe da noch nicht die Hoffnung aufgegeben. Und von außen betrachtet ist Thüringen momentan, um mal einen Reinhard Grebe ein bisschen zu paraphrasieren, eins der spannenderen Bundesländer.
Spannend auf jeden Fall, ja, mit dem ersten linken Ministerpräsidenten, der jetzt wahrscheinlich weitermachen kann. Du zitierst ja Horst Kaas in deinem Blogbeitrag, der sagt, bisher sind der Minderheitsregierung eher als demokratiepolitischer Notstand gesehen worden und er weist darauf hin, dass wir in einer politischen Transformation uns befinden und dass diese Form der Aushandlungsprozesse Formen einer neuen parlamentarisch-demokratischen Normalität werden könnten. Also er sieht es eigentlich eher als Chance. Siehst du das auch so?
Naja, es ist zumindest eine größere Chance, als wenn man sich jetzt hinsetzen würde, schmollen würde oder sogar, wie es ja auch einige zum Glück nicht ganz so wesentliche Politikerinnen und Politiker der CDU wollen, mit den Rechtsradikalen dazu kooperieren. Ich meine, was sind die Alternativen? Neuwahlen, es käme am Ende wahrscheinlich dasselbe bei raus. Wir sehen es in anderen Ländern. Wir haben die Spanienwahl gerade. Da ist ja auch der Versuch unternommen worden, aus so einer Pattsituation rauszukommen. Am Ende stärkt sowas die Rechten. Denn es gibt ja eine Frustration. Ich entschuldige keinen einzigen AfD-Wähler und schon gar nicht in Thüringen. Denn dort wusste man ganz genau, wen man wählt. Und nicht zuletzt die Figur Höcke steht ja für ein, ich würde das nicht mal Politikmodell nennen, sondern es ist ein Demokratieabbau, es ist ein Entpolitisierung, es ist ein Radikalisierungs- und ja, am Ende ist es auch ein Modell des Systemsturz in die rechte Richtung. Die Leute sind aber frustriert auch zum Teil mit der Art und Weise, wie das Parteiensystem funktioniert, wie da geredet wird, wie von oben auch ein bisschen selbstherrlich agiert wird. Und Neuwahlen würden sowas ja, ja in einem Maße bestärken, dass man sich die Folgen nicht ausrechnen kann. Der zweite Aspekt, warum ich da durchaus eine Chance drin sehe, ist, es gibt gerade auch in der Parteienforschung, in der politikwissenschaftlichen Forschung eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass eine Minderheitsregierung, eine Kooperationsregierung, wechselnde Mehrheiten gerade nicht zu einer Destabilisierung der Lage führen, sondern zu einer Repolitisierung der Debatten. Und die CDU könnte im Zweifelsfall sich auch nicht vom Acker machen und in der Oppositionsrolle immer gerne auf alles einprügeln verbal, sondern müsste sich mit in die Pflicht nehmen lassen. Es gäbe eine Möglichkeit, ganz konkret und mal auf eine andere Art und Weise über Dinge zu reden, die in Thüringen ja viel wichtiger sind als auch in anderen Bundesländern. Es gibt eine große Autozulieferindustrie in Thüringen. Was passiert jetzt im Rahmen so einer ökonomischen Krise und in so einem Strukturwandel? Wir haben Fragen der Infrastruktur, der Bildung. Aus Berliner Sicht, ich rede ja auch mit Kolleginnen und Kollegen, die lachen dann manchmal, wenn es da um ein paar tausend Lehrerinnen und Lehrer oder Polizisten geht, aber natürlich ist für so ein relativ kleines Bundesland das enorm wichtig. Und jetzt würde man in solchen dann eher stark parlamentarisch geprägten Systemen, also im Rahmen einer Kooperationsregierung, werden natürlich die Fraktionen eine weitaus größere Bedeutung bekommen als der Apparat, eben gerade weil eben immer neue Mehrheiten gefunden werden müssen und man sich nicht einfach als Regierung darauf verlassen kann, dass die Fraktionen schon stehen. Und es kann dann also zu einer Politisierung beitragen. Drittes Argument, gerne gehört, Kooperationsregierung, / Minderheitsregierung sind ja so teuer, weil da muss man immer Kompromisse finden und diese Kompromisse werden erkauft. So, dahinter steckt ja der Gedanke, dass Ramelow zwar Rot-Rot-Grün zusammen bekommt, aber um beispielsweise mal von der FDP ein paar Stimmen oder von der CDU ein paar Stimmen zu bekommen, müsste man denen dann irgendetwas geben und es würde fiskalpolitisch eine größere Belastung sein, weil dann solche Sachen eben als teure Kompromissgeschenke irgendwie gemacht werden. Untersuchungen zeigen, stimmt alles gar nicht. Minderheitsregierung oder Kooperationsregierung agieren fiskalpolitisch mal so und eher hat die Forschung sogar festgestellt, dass sie ein bisschen strenger sogar darauf gucken, Ausgabendisziplin bei gleichzeitiger Anerkennung, dass Investitionen in gesellschaftliche und öffentlichen Raum natürlich wichtig ist. Da ist eine ganze Menge, was man mal ausprobieren muss. Es gibt ja, also man kann immer sagen, wo kommen wir denn dahin? Aber wenn niemand geht, um mal zu gucken, wohin wir kämen, wenn wir gingen, dann werden wir auch nicht sehen, wohin wir kommen. Also insofern wünschte ich mir mehr Mut, da auch mal andere Wege zu gehen. Und einen Satz will ich noch zu Moring sagen, der sich strategisch taktisch, glaube ich, nicht besonders klug verhalten hat. Aber es bringt jetzt auch nichts, die ganze Schuld auf ihn abzuladen. Man muss da schon sehr genau gucken. In der Bundes-CDU gab es große Interessen, an der Thüringen-Frage eigene Machtspiele zu machen. Das hat unglaublich viel beschädigt. Das hat Leute stark gemacht, die dann mit diesem Wahnsinn anfangen, man müsse mit der AfD über Kooperation reden. Ich glaube, inzwischen hat auch ein großer Teil der Bundes-CDU den Schuss gehört. Das Schlimme ist, wenn man ein Fenster zweimal zugeschlagen hat, kriegt man es beim dritten Mal nicht mehr so leicht auf. Da ist jetzt auch Kreativität gefragt. Im Übrigen ohnehin, Kooperationsregierung wird auch spannend und auch sicherlich auch eine Herausforderung für den politischen Journalismus, denn man kann dann nicht mehr mit den Rastern von vorgestern kommen und jetzt darüber schreiben, über Koalitionsdisziplin und so weiter und so fort. Da werden ganz neue Verfahren auch überlegt werden müssen zwischen den Parteien. Da werden auch Journalistinnen und Journalisten ein bisschen was lernen müssen, weil es dann tatsächlich mal was Neues wäre. Um den Satz noch zu sagen, Rot-Grün war 2014 folgende etwas Neues für die Bundesrepublik, weil dort ein linker Ministerpräsident war. Es hat Thüringen nicht geschadet. Ich würde sogar sagen, und ich bin ja eher ein kritischer und skeptischer Mensch, dass man in Thüringen schon gesehen hat, dass es einen Unterschied macht, wer da regiert. So, und wenn Thüringen jetzt das zweite Mal einen gravierenden Unterschied macht, dann trägt das sogar dazu bei, die Bundesrepublik insgesamt ein bisschen zu erneuern. Und ich muss das dazu sagen, wenn so ein Impuls dann wieder und erneut aus dem Osten kommt, dann finde ich es also auch aus der Perspektive gerade 30 Jahre nach 89 ganz lehrreich und vor allen Dingen angenehm. Denn so viel hat man an Impulsen aus dem Osten ja in den vergangenen 30 Jahren in dieser alten Bundesrepublik gar nicht nehmen wollen oder wahrhaben wollen und hat es dann eher abgebügelt. Insofern kann Thüringen schon einen Unterschied machen.
Abgesehen mal von den 30 Jahren, kann man von Dänen auch noch was lernen. Also in Dänemark ist das ja nicht Normalität, aber die haben da große Erfahrung mit Minderheit oder Kooperationsregierung.
Ja, selbstverständlich. Es wäre jetzt ganz sinnvoll, in andere Länder zu gucken. Immer eingedenk natürlich einer kritischen Perspektive. Wir können ja nicht jetzt einfach eins zu eins aus anderen Ländern übernehmen. Es gibt Minderheitsregierungen, Erfahrungen auf nationaler Ebene in ganz Skandinavien. Teilweise ist es dort ein ganz übliches Modell. Man kann jetzt ja mal die Frage stellen, ob die skandinavischen Länder in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren so besonders unsichere Kantonisten waren, ob die Entwicklung da so schlecht war. Also eher galt ja Skandinavien immer so ein bisschen als Beispiel auch für eine, ja, unter den Möglichkeiten, die kapitalistische Gesellschaften hergeben, ja doch irgendwie progressive Politik. Da hat sich auch viel verändert, da ist auch viel in eine andere Richtung gegangen. Man kann also auch über die Schwierigkeiten und über die Gefahren von Minderheitsregierungen, insbesondere was den Einfluss natürlich von rechtsradikalen oder rechtspopulistischen Parteien angeht, lernen. Aber ich meine, Thüringen hat ja durchaus auch in einer langen Geschichte immer davon profitiert, Impulse von außen aufzunehmen. Das finde ich ganz tief in die thüringische Geschichte, in die Kultur, auch in die ökonomische Entwicklung eingeschrieben. Thüringen hat eine ganze Menge selber erfunden, aber war immer auch klug genug, Dinge zu adaptieren, die woanders gewesen sind. Und wenn man jetzt vielleicht in der Bibliothek des Landtags mitbekommt, dass dort die Forschungsliteratur über Minderheiten und Kooperationsregierungen in anderen Ländern öfter ausgeliehen werden, dann wäre das ein gutes Zeichen. In Wahrheit weiß ich das natürlich nicht, aber es wäre zu wünschen, auch aus Berliner Perspektive.
In Thüringen, genau gesagt in Erfurt, war die erste Stasi-Zentrale, die von Frauen besetzt wurde. Das ist ein großer Impuls. Leider gibt es keine Film- oder Videoaufnahmen, deswegen werden immer die aus Berlin gezeigt. Und naja, jetzt wird ja viel gezeigt an Dokumentationen und Einarbeitung, Aufarbeitung, Diskussionen, 30 Jahre. Und die Daten sind auch wichtig, um Rituale zu haben. Der 9. November ist natürlich ein wichtiger Tag. Der 4. November, über den hast du geschrieben. Am 4. November war ja eine Veranstaltung in Berlin, ich weiß gar nicht, der war auf der einen Seite staatstragend, auch mitstaatlich organisiert, was sehr Ambivalentes, Bizarres, was da passiert ist. Hast du an diese bizarren Momente tatsächlich noch einen speziellen Blick?
Eine Sache, die vielleicht in diesen Jubiläumsperspektiven 30 Jahre danach ein bisschen untergeht, ist die Dynamik, die Rasanz, mit der damals diese Dinge passiert sind. Also dass es eine Demonstration am 4.11.89 auf dem Alexanderplatz geben könnte, von Theaterleuten organisiert, auf der dann im Übrigen, da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Kompromiss und Kooperation, bei der also die Opposition mit dem alten Regime zusammen auf der Bühne stand. Also da gingen sowohl diejenigen, die den Schlamassel verursacht hatten und die Gründe für die Opposition gegeben hatten mit ihrer Politik, gingen mit denen zusammen auf eine Bühne und
schräg, oder? Eigentlich schräg.
Vor der Bevölkerung, die diese Opposition ja unter auch großen Entbehrungen und anfangs ja auch kaum beachtet betrieben haben. Das ist einerseits schräg, aber das ist auch was Besonderes für diesen Wendeherbst in dieser ersten Phase. Und das wird leider viel zu wenig irgendwie meines Erachtens jedenfalls gewürdigt. Es gab, muss man sagen, jetzt im 30. Jubiläumsjahr doch andere, offenere Perspektiven. Es wurde auch mal daran erinnert, dass die Wende jetzt nicht anfing als große D-Mark-Aktion, die direkt auf die Wiedervereinigung zustrebte, sondern dass man da einen demokratischen Sozialismus wollte, eine ökologische Erneuerung, einfach Demokratie in einem Land, und zwar in dieser DDR. Wenn man sich dann überlegt, dass also zwischen diesem 4. November, der ja ein Samstag war, 89, und dem Donnerstag, dem 9. November, wo die Mauer, ja, natürlich nicht ohne den Druck, der auch vom 4. November mitbetrieben worden ist, aber vor allen Dingen auch von anderen Demonstrationen, dann ist diese Mauer plötzlich offen und dann dreht sich ja doch relativ schnell die ganze Richtung dieser Entwicklung und Fragen der Einheit, der Wiedervereinigung, der Nationalität und so weiter spielen eine größere Rolle. Und dabei geht dann aber auch etwas unter dieser Impuls, dieser für mich progressive Impuls, ökologisch, sozial, antifaschistisch, auch internationalistisch. Ich meine, was wollten diese ganzen Bürgerbewegungen? Was wollten die Leute, die auch sozusagen den Mut hatten, und man brauchte schon noch Mut, um Stasi-Zentralen zu stürmen und so weiter und so fort, selbst wenn die SED, selbst wenn das SED-Regime ja de facto erodiert war. Aber dieser Aufbruch von unten, der den stärker zu würdigen, würde mir besser gefallen, als dass Veranstaltungen stattfinden, bei denen man immer so ein bisschen den Eindruck hat, man müsse sich jetzt mitfreuen. Und vielleicht war ja die Wende nicht zuletzt eins, die Befreiung davon, dass man sich an Nationalfeiertagen mitfreuen musste. Und jetzt möchte ich 30 Jahre danach auch nicht sein, ich möchte auch skeptisch sein, möchte auch mit ein bisschen Wehmut und Melancholie darauf zurückblicken. Ich habe neulich im Internet ein schönes Bild gefunden, Graffiti an einer Wand im Prenzlauer Berg, Heimweh nach 89. Naja, Heimweh nicht nach Januar 1989, sondern Heimweh eben an diesen Herbst, an diese Möglichkeit, wo Sachen denkbar erschienen, wo man über Sachen nachdenken konnte, die man ja 3, 4, 5 Wochen vorher nicht für möglich gehalten hätte. Das war ja eine unglaubliche politische Erleuchtung in so einem positiven Sinne. Das ist viel utopisches Moment gewesen, da ist auch viel gleichzeitig wieder Regression gewesen, weil die Utopie umschlug in eine, sagen wir mal, andere Richtung, gerade in diesen wichtigen Wochen zwischen dem 1. und 15. November, wo die Sache ja dann doch dreht, wo die Sache in Richtung Wiedervereinigung dreht, was nicht unbedingt den Wünschen und Hoffnungen entsprochen hat, die auch ich damals als sehr junger Mensch hegte. Aber gut, sie ist dann demokratisch ja auch mehrheitlich so entschieden worden. Diese Erinnerung an diesen Sommer oder an diesen Herbst, der ja eigentlich ein Frühling war, dieser Aufbruch, diese wir können es doch anders, aber wir können es nur anders, wenn wir uns selber kümmern, wenn wir uns um Kompromisse bemühen, wenn wir gemeinsam miteinander reden. Deswegen auch für mich diese Schrägheit des 4.11., dass dort Markus Wolf und Günter Schabowski mit Stefan Heim und Christa Wolf mit Bürgerrechtlern und so weiter, mit Leuten, die gerade im Prinzip aus ihrem Alltag in so eine politische Veränderung gefallen waren. Der Freitag, der damals der Sprecher der Studierenden der Humboldt-Universität war, dieser Moment der Lebendigkeit und auch der Sehnsucht nach diesem jetzt gucken wir mal, was da möglich ist, das würde ich mir heute auch manchmal wünschen. Und wenn man dabei noch die inhaltlichen Ziele dieser ersten Phase der Wende 89 in Betracht zieht, dann könnte auch die politische Linke viel stärker sich positiv darauf beziehen und müsste sich nicht sozusagen, wie es ja doch viel zu oft passiert, wegducken, weil dann andere heute die Jubiläumsrhetorik bestimmen, die immer schon wussten, dass wir Ostdeutschen 1989 für die D-Mark und für die Wiedervereinigung auf die Straße gegangen wären, was ja zumindest bis Mitte November nicht der Fall war.
Mhm. Mit dem Wir ist ja auch mal so eine Geschichte. Du beschreibst Wehmut und Melancholie, wenn du an die Utopiesuche, an diese energetisch aufgeladene Zeit denkst. Das ist ja im Grunde nach eine Sehnsucht nach einem Kribbeln, nach einer Situation, wo vieles möglich ist, wo von Zweifel, Verunsicherung, Aufbruchstimmung, Offenheit, das ist ja alles. Es war ja eine Gemengelage, die ja schwer wieder herbeizuführen ist, aber es ist ein Geist, den man nicht in die Flasche stecken kann, weil er auf der einen Seite ist er auch sehr flüchtig. Wie kann man diesem Geist von 89 hinterherjagen? Kann man den immer wieder zusammenmischen? Es ist ja doch ein Gefühl, was auf der einen Seite sehr konkret ist, auf der anderen Seite sehr flüchtig, oder?
Ja, das ist ja sehr, sehr gut beschrieben. Ja. Nein, man kann diesen Geist nicht konservieren, man kann an ihn erinnern. Und ich hatte es ja schon gesagt, ich fand, dass die, also was bisher zu sehen war, 30 Jahre zu dem doch ja offiziösen Jubiläumsfeierlichkeiten, sich doch schon die Mühe machte, auch stärker diese Perspektive zumindest jetzt nicht völlig draußen vorzulassen. Aber am Ende ist es dann doch so, dass eben, wenn über den 9. November, den 10. November geschrieben und geredet wird, dann sind so wie rhetorische schwarz-rot-goldene Fahnen schon über alles gelegt. Dass aber an diesen Tagen, auch an diesem Wochenende, was dieser Mauerfall folgte, die Leute weiterhin in ihre Versammlungen gingen, dass die Demonstrationen gingen weiter. Heute ist der 11.11., da sind in Plau nochmal 40.000 Leute auf die Straße gegangen. Also die können ja, also wenn es nur um die Mauer und wenn es nur um den Westen und nur um das Begrüßungsgeld und irgendwelchen Konsum hätte gehen sollen, dann hätten die am 11.11. nicht mehr auf die Straße gehen müssen. Und ich glaube, daran zu erinnern, auch an die Schwierigkeiten, auch an die Naivität, mit der wir damals manches gesehen haben. Wir haben, glaube ich, überschätzt die Dauerhaftigkeit der DDR und damit auch überschätzt die Möglichkeit, eine demokratische, ökologische, soziale Reform DDR zu erreichen. Es gibt einen unglaublichen Erfahrungsschatz, ein unglaubliches Fundament für politisches Lernen aus dieser Zeit, weil man zum Beispiel auch aus 89 lernen kann, wie auf der einen Seite diese Euphorie, dieses Getriebensein, dieses jeden Abend rausgehen. Die aktuelle Kamera hatte plötzlich Einschaltquoten, von denen träumen heute selbst die Tagesschau, weil es eine unglaublich politisierte Gesellschaft war. Und dann passieren so ein paar Dinge und in diesen Dingen ist nicht das angelegt, was der Einzelne sich vielleicht gewünscht oder erhofft hat, sondern dann entstehen neue Orientierungskrisen. Plötzlich biegt die Geschichte völlig unerwartet ab, weil irgendein Typ nicht weiß, was er von einem Zettel abzulesen hat. Ja? Und ich will damit nicht den Mauerfall kritisieren, aber ich will sagen, dass man eben mit diesem Erinnern an die Vielfalt und auch an diese leisen und kleinen und vor allen Dingen auch regionalen Perspektiven 89, glaube ich, viel, viel lernen kann für eine politische Bewusstheit. Wir haben heute auch viele Bewegungen, die sich für progressive Ziele und so weiter einsetzen, die sind ja auch nicht im luftleeren Raum. Die müssen auch immer gewahr sein, dass die Geschichte mal einen Hüpfer machen kann oder eine spontane Abbiegung. Wenn man weltweit sich guckt, wo vielleicht zurzeit mehr demonstriert wird als seit vielen, vielen Jahren im Libanon, wir haben Umbrüche in Bolivien und so weiter und so weiter. Es gibt ganz, ganz viel, was da gerade passiert. Und ich glaube, das immer einzubetten in so eine Logik von, es sind Menschen, die plötzlich Mut haben, die auch Utopie getrieben sind, die aber gleichzeitig unter Bedingungen diese Veränderung anstreben, die sie gar nicht völlig selber schon in der Hand haben. Und diese Widersprüchlichkeit, diese Verletzlichkeit im politischen Vorgehen, ich glaube, da sollten wir uns immer wieder dran erinnern, weil man daraus nur klüger wird und weil es auch ein bisschen hilft gegen, ich will es mal so nennen, gegen diese arrogante Dummheit, die sich ja bestimmte Leute 30 Jahre danach immer noch nicht sparen können. Aber wenn zum Beispiel der ehemalige regierende Bürgermeister Momper, der war so ein SPD-Politiker, der sonst nicht viel geschafft hat und hier in Berlin zur Zeit des Mauerfalls tätig war, wenn der sich dann hinstellt und sagt, die Ostdeutschen hätten keinen Grund zum Jammern, wie haben sie sich denn das alles vorgestellt, dann ist da so eine Haltung drin, gegen die es auch hilft, damit man nicht mit gleicher Münze zurückzahlt und einfach nur auf die Wessis drischt, gegen die es eben auch hilft, sich daran zu erinnern, wie schön und wie aufregend ja, und wie tragisch vielleicht auch dieser Herbst 89 war.
Was ich als Vorteil sehe von den Menschen, die einen Systemwechsel tatsächlich erlebt haben, Kulturwechsel, alles was daran hängt, ist die Vorstellungskraft, das Imaginationsvermögen, also sich vorzustellen oder sogar das erlebt zu haben, dass sich was schnell ändern kann. Und wir erleben ja Veränderungsprozesse und auch die Notwendigkeit von Veränderungen, aber so richtig können wir, also ist es schwer vorzustellen, dass dieses System, dieses neoliberale kapitalistische System, von dem wir wohlstandsmäßig extrem stark profitieren, dass sich das mal ändern kann oder vielleicht auch ändern muss. Ist das auch ein Vorteil von den Leuten, die es erlebt haben, dass sie eine andere Vorstellungskraft von Veränderung haben tatsächlich und sich besser darauf einstellen können oder sogar nach Lösungen suchen?
Es wäre schön, wenn es ein Vorteil ist. Ich glaube aber, dass genau das eben in dieser Erinnerung 89 liegt. Wir haben erlebt, dass etwas von dem, ja, also nicht mal die größten Träumer ausgegangen sind, dass 89 kippt oder fällt, dann doch fällt eben diese SED-Herrschaft. Und also die Freiheit, dass plötzlich eine Möglichkeit ist, wirkliche Veränderungen zu machen, die ist ja auch ein kleines Monster. Die steht dann plötzlich im Raum in dem Moment, wo diese wo die Fenster offen sind, wo die Möglichkeit da ist, aber man ist vielleicht auch nicht gut vorbereitet, man weiß nicht, was man machen soll. Soweit wie eine Oktoberrevolution in der DDR gab es ja nicht schon vorher. Man hatte also auch keine Blueprints, keine Bücher, aus denen man sich sowas irgendwie hätte erschließen können. So, aber mit dieser Offenheit im Kopf umzugehen, ist, glaube ich, auch die beste Medizin gegen dieses Denken in Alternativlosigkeiten. Natürlich, mir geht es auch oft so, man kann sich ja schier gar nichts anderes vorstellen als den Kapitalismus. Und zugleich ruft die Vernunft immer wieder von der anderen Seite des Gehirns, aber du musst dir was anderes vorstellen, weil ewig geht so nicht weiter, weil der ordentlich seine eigenen Grundlagen unterminiert. Und da ist es dann vielleicht auch eine Hilfe gegen Zynismus und gegen eine Form des Opportunismus mit den Verhältnissen, wo man sagen kann, man kann die eh nicht ändern. Insofern glaube ich, dass tatsächlich so eine Sachen aus 89 bis heute uns eine Lehre oder ein Licht vielleicht sein können, was uns ein bisschen auch in mancher dunkler Stunde irgendwie das Denken erhält. Und man kann eben auch aus der 89, gab es ja, viele wissen es gar nicht, auch schon Westen. Also wir reden ja über 89 immer so, als wenn es nur den Osten und die DDR hätte gegeben, aber es gab eben ja auch einen Westen. Und ich glaube, gerade in dieser Differenz, dass im Westen diese Chance 89 nicht ergriffen wurde, auch von den progressiven Kräften nicht, die Gewerkschaft nicht, die politische Linke nicht, die SPD nicht, sie konnten mit diesem 89 nichts anfangen. Dabei wäre ja in der Tat die Wende in der DDR also eine schöne Schwungmasse gewesen, um auch im Westen Veränderungsprozesse anzustoßen. Dazu ist es nicht gekommen. Und während wir aus dem Osten vielleicht sagen, Mensch, wir haben eine Chance verpasst, müssen die im Westen sagen, Mensch, wir haben die Chance nicht mal gesehen. Und darüber zu reden, Ost- und Westlinke, 30 Jahre danach, um mal zu gucken, was man aus diesen Erfahrungen in die Zukunft entwickeln kann, das wäre, glaube ich, eine Sache, die noch zu selten passiert.
Ich stelle heute zum zweiten Mal die gleiche Frage, und zwar geht es um fürsorgliche Entmündigung. Die DDR war ja zum großen Teil ein System der fürsorglichen Entmündigung, dass meist ältere Herren paternalistisch gesagt haben, wir wissen, was für euch gut ist und kümmern uns um euch. Und das war ja dann in der Kohl-BRD nach meinem Gefühl ähnlich, dass da ein großer, schwerer Mann mit tiefer Stimme gesagt hat, ich mach das schon, ich regel das schon für euch und ihr kommt unter meine Haube und dann wird es gut. Ist ein Großteil auch der DDR-Bürger vielleicht sogar froh gewesen, dass sich da so ein großer, schwerer Mann um sie gekümmert hatte und diese fürsorgliche Entmündigung nach 40 Jahren DDR weitergeführt hat?
Vom Ergebnis aus betrachtet kann die Antwort ja nur ja lauten. Also wenn man sich das Ergebnis der Märzwahlen anguckt, 1990, dann haben die ja drei Sachen bezeugt. Der Ausgang dieser Wahl. Erstens die bunte, vielfältige, doch stärker links geprägte Opposition der ersten Phase der Wende war am Ende eine Minderheit. Und damit ist der Mut der Leute, die auf die Straßen gegangen sind, die Hunderttausenden, die ja nicht alle Oppositionelle waren, sondern durch ihre soziale, politische Praxis zu solchen wurden, durch die Tat erst, die waren auch nicht alles Linke oder die waren auch nicht in einer reformierten DDR oder im sozial-ökologischen Aufbruch oder so verpflichtet. Der zweite Punkt ist, um paternalistisch als Politiker zu sein, braucht man auch die Mittel. Und ich glaube, die Asymmetrie der Mittel in dieser zweiten Phase der Wende, die dann ja spätestens Ende November, Anfang Dezember mit dem Kohlbesuch, mit dem Versprechen der D-Mark losgeht, der Eingriff in den Wahlkampf, die doch starke Einflussnahme auch auf die Möglichkeit der Parteien bei den ersten wirklichen demokratischen Wahlen eine Konkurrenz zu liefern, die war ja himmelschreiend. Und dann ist eben, und bin ich einem der Mitgründer der Sozialdemokratie in der DDR dankbar für den Hinweis, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, spielt aber keine Rolle, der sagte am Wahlabend im Palast der Republik an diesem denkwürdigen 18. März, nicht etwa die Menschen hätten jetzt den Weg in die Einheit gewählt oder sie hätten die klugen Forderungen der Sozialdemokratie nicht berücksichtigt oder sie hätten sonst etwas gemacht, sondern er hat ziemlich klar eins gesagt. Die Menschen haben wieder diejenigen gewählt, die das Geld verteilen. Und da war auch dieser Vergleich schon drin, den du gerade gemacht hast. Also fürsorgliche Entmündigung, nur dann eben unter anderen Verhältnissen. Ich will sozusagen diese beiden Systeme um Gottes Willen nicht auf eine Stufe stellen oder so, aber es steckt sowas Ähnliches drin. Und im März 1990 haben die Leute mehrheitlich den gewählt, der darüber entscheiden konnte, welches Geld und wie viel demnächst aufs Konto eingezahlt wird und was man damit machen kann. Und insofern ist vielleicht die fürsorgliche Entmündigung, die der Kapitalismus bringt, eine, die damit zu tun hat, dass dann eben immer die entscheidende Frage ist, wer da die Herrschaft über ökonomische Verhältnisse hat, an denen dann irgendwie auch das Geld eine fetischisierte Rolle spielt.
Jetzt wollte ich deinen Wehmut und deine Melancholie nicht noch verstärken, habe ich aber wahrscheinlich gemacht, bei mir auch. Naja, an sich wollte ich mit dir noch über die aktuelle Oxy-Ausgabe reden, das wäre jetzt folgerichtig, die Zeit haben wir aber nicht mehr, wir werden das Gespräch wiederholen, denn in dieser Ausgabe, es geht genau der Schritt weiter, ihr habt euch mit dem Thema Geld beschäftigt, Marx hat ja dem Geld nicht so viel Gedanken gewidmet, ihr dafür eine ganze Ausgabe in eurem Magazin und da ist ein Artikel, Kapitalismus verdirbt den Charakter, also nicht nur das Geld, sondern auch der Kapitalismus, dass wir unter anderen Umständen vielleicht zu jemand anderem geworden wären und dass der Kapitalismus auch soziale Folgen hat, dass wir allem einen Wert geben, dass das was mit uns macht. Das heißt, wir haben uns auch in den letzten 30 Jahren auch wahrscheinlich sozial, mental verändert. Kannst du das an dir selbst auch beobachten?
Selbstverständlich. Es wäre auch fatal, das zu bestreiten. Ich glaube, da sind einige Veränderungen passiert, die nicht unbedingt in die bessere Richtung gegangen ist. Aber auch das muss man sagen, ich bin schon ganz froh, auch im Rückblick 30 Jahre, dass die Wende geschafft wurde. Wenn ich auch mir einen anderen Ausgang gewünscht habe, kann man ja am Ende nur sagen, die Dinge sind so, wie sie sind, die Geschichte ist so gelaufen, jetzt können wir uns darüber Gedanken machen, wie wir sie verändern. Ein zweites Mal, warum nicht?
Wir reden bei unserem nächsten Gespräch hoffentlich über die aktuelle Ausgabe des Wirtschaftsmagazins, ihr habt Wirtschaft anders denken, über Geld, da habt ihr Geld gedruckt, da sind ja wunderbare Geldscheine drauf, darüber reden wir. Ich hoffe, dass du mit dem Wehmut und der Melancholie klarkommst, lieber Tom Strohschneider. Danke fürs Gespräch, alles nachzulesen, nochmal auch der Artikel zur Kooperationsregierung auf oxyblog.de und die aktuelle Oxy-Ausgabe gibt es natürlich am Kiosk. Die Ausgabe November 2019 beschäftigt sich mit Geld. Lieber Tom, alles Gute und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke zurück. Tschüss.